Herzlich willkommen zum heutigen Webcast der St. Galler Kantonalbank Deutschland AG. Mein Name ist Sven Thielmann und ich bin der Vorstandsvorsitzende der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Ich freue mich heute außerordentlich, unseren heutigen Gast, den Hotelier des Jahres 2022, begrüßen zu dürfen, Frau Caroline von Kretschmann. Wenn man sie googelt, ist das Erste, was kommt, ein Luxushotel mit glücklichen Mitarbeitern. So wird das Hotel des Hoteliers des Jahres 2022 beschrieben. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich sehr über die Einladung, lieber Herr Thielmann.
Dann fange ich auch gleich mal an. Hätten Sie sich zu der Corona-Zeit in 2020 zu träumen gewagt, dass Sie 2 Jahre später mit der größten Ehrung der Hoteliers in Deutschland ausgezeichnet werden?
Auf keinen Fall. Das hätte ich sowieso nie zu träumen gewagt. Ich bin ja erst seit jetzt 13 Jahren in der Branche. Ich bin ja Quereinsteigerin. Und dass wir, ich sage immer, das sind unsere Preise, die wir gewinnen, diesen Preis gewonnen haben, ist für uns unfassbar gewesen und eine unfassbare Wertschätzung.
Sie sind Quereinsteigerin. Wie darf ich das verstehen? Was haben Sie denn davor gemacht?
Ich habe ein Leben vor der Hotellerie. Obwohl ich die 4. Generation bin bei uns im Familienunternehmen, haben meine Eltern gesagt zu meinem Bruder und mir, macht erstmal was Eigenes, weil wir wussten nie, ob wir das Hotel oder die wussten nie, ob sie das Hotel halten können. Und dann haben wir Banklehre gemacht, wir haben BWL studiert und dann war ich 15 Jahre Unternehmensberaterin. Mhm. Und irgendwann kam die Frage nochmal, willst du zurück oder nicht?
4. Generation. Können Sie ein bisschen was über das Hotel, den Standort und wie es dazu gekommen ist sagen?
Also wir sind eines der wenigen privat geführten 5-Sterne-Stadthotels, die es in Deutschland noch gibt, ohne kapitalstarken Investor im Hintergrund. Und meine Urgroßeltern haben das Haus 1906 erworben. Es ist 1865 erbaut worden. Und meine Urgroßeltern haben es geführt bis zum Zweiten Weltkrieg. Mhm. Dann war es von den Amerikanern besetzt. Und dann hat meine Urgroßmutter, mein Urgroßvater war leider verstorben, 1955 das Haus zurückbekommen, hat es noch 10 Jahre geführt und dann an die 3. Generation übergeben. Mhm. Also sprich an meine Eltern, die das Haus dann mit 24 und 26 übernommen haben. Und wir sind in Heidelberg, wir sind ein Full-Service-Anbieter. Also wir haben Zimmer, wir haben 122 Zimmer, wir haben 10 Veranstaltungsräume. Wir haben einen Spa-Bereich, wir haben ein Restaurant, wir haben eine Bar, eine Smokers Lounge, also alles, was man so in einem 5-Sterne-Hotel sich vorstellen kann.
Wie viele Mitarbeiter haben Sie?
165.
Festangestellte?
Alles? Festangestellte Mitarbeiter, davon jetzt 32 Auszubildende. Das ist natürlich eine unglaubliche Ratio für 122 Zimmer, 165 Mitarbeitende. Wir nennen die Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine sehr spezielle Unternehmenskultur. Und wenn Sie in andere Hotelprodukte gehen, beispielsweise Budgethotels, ein super Produkt, beispielsweise Motel One. Die haben ein 315-Zimmer-Hotel und haben 17 festangestellte Mitarbeitende. Also deswegen, das ist schon ein Volumen. Aber wir sind natürlich auch in der Nische der 5-Sterne-Hotellerie und da ist ein hervorragender, herausragender Service essentiell.
32 Auszubildende bei 165 Mitarbeitern. Das ist ja, also ist ja fast eine Quote, jeder 4. ist bei Ihnen Auszubildende. Mhm. Wie kommt das?
Weil wir junge Menschen entwickeln wollen und weil wir haben verschiedenste Ausbildungsberufe natürlich auch, vom Koch über Restaurantfachmann, Hotelfachmann, Hotelkaufmann. Und wir lieben es einfach, diese jungen Menschen bei uns zu haben und in die Branche einzuführen und ihnen das Handwerkszeug zu geben, um in dieser Branche auch Karriere zu machen. Und das ist eine tolle Branche, wenn man Menschen mag, wenn man gern dient, wenn man international interessiert ist. Und diese Mischung auch, wir sind ein sehr diverses Unternehmen, also in jeder Hinsicht. Wir haben 40% Männer, 60% Frauen, 62% Frauen in der Führung. Wir haben alle Alterskohorten drin, von Gen Z bis zu den Traditionalisten. Mhm. Also meine Eltern arbeiten auch noch mit 82 und 85 im Hotel. Und da sind wir sehr gut verteilt und wir glauben einfach, Diversität, auch Altersdiversität, ist ein Erfolgsfaktor. Mhm.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu Ihnen. Nach Ihrer Ausbildung, BWL-Studium, 15 Jahre Unternehmensberaterin. Und dann haben Sie gesagt, jetzt mache ich doch mal Hotel, oder haben Ihre Eltern gesagt, Sie brauchen einen Nachfolger. Wie kam das denn?
Ja, es war tatsächlich so, dass ich ganz frei meinen eigenen Weg gehen konnte. Mhm. Das habe ich auch gespürt. Da war überhaupt kein Druck von meinen Eltern. Und zugleich haben die gesagt, mein Vater wurde 65 und haben dann meine Lebensgefährtin und mich nochmal gefragt. Wir waren mittlerweile in Berlin. Ich hatte mittlerweile auch meine eigene Unternehmensberatung mit einer Kollegin zusammen gegründet. Wollt ihr es nicht doch nochmal machen? Oder wollt ihr es mal machen? Und wir beide haben uns dann schwer überlegt, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Meine Lebensgefährtin ist sehr erfolgreicher Coach. Und ich habe eigentlich auch meine Beratung sehr geliebt. Und meine alte Beratung war wie mein eigenes Baby. Und dann haben wir nach langem Überlegen Nein gesagt. Und das haben wir dann auch meinen Eltern gesagt. Und die haben super reagiert. Die haben gesagt, Hauptsache, ihr seid glücklich. Wir werden eine andere Lösung finden. Und dann habe ich nach einem Dreivierteljahr gemerkt, dass es mich nicht loslässt, diese Entscheidung. Mhm. Und ich habe auf Anraten meiner Lebensgefährtin auch nochmal eine Ausbildung gemacht zum systemischen Berater und Coach und mich da auch viel mit Familienunternehmen beschäftigt. Da gibt es ja eine ganz eigene Theorie auch darüber. Und es ist unglaublich, was für einen Sog Familienunternehmen auf die Nachfolge ausüben. Und obwohl meine Eltern mich freiließen, habe ich eine Verpflichtung dem Haus gegenüber gespürt. Und dann habe ich gesagt, ich werde es doch jetzt mal angucken. Idee war, ich gehe rein und wieder raus. Bin zu meinen Eltern hin, habe gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass ich es mache, ist 10%. Und dann wie gesagt, komm mal vorbei, guck's dir an. Und dann habe ich leider für meine eigene Firma keinen Nachfolger gefunden. Die musste ich dann verkaufen. Und dann war ich noch 3 Jahre im Earnout gebunden. Und dann bin ich ganz langsam projektweise rein und habe mich auf den Schlag in dieses Haus, in das Team, in die Branche verliebt und bin dann ganz demütig da nach und nach eingestiegen. Und ja, und jetzt bin ich voll drin seit 13 Jahren und liebe, was ich tue und dass ich diese Entscheidung getroffen habe.
Was ich immer sehr oft höre, wenn ich mit Kundinnen und Kunden spreche, die gerade das Unternehmen der Eltern, des Vaters in der Regel, so ist es ja, die Regel ist ja so, übernommen haben, dass dieser Übergang immer sehr, sehr schwierig war. Weil natürlich die Eltern das Hotel sehr erfolgreich auch in der Vergangenheit geführt haben und die nächste Generation, wie Sie es gerade gesagt haben, natürlich auch die eigenen Ideen mit reinbringen will. Wie war das für Sie? War das von Anfang an konfliktfrei oder mussten da einige Kämpfe gefochten werden?
Also es gibt ja übrigens auch in Unternehmen den alten Spruch, Unternehmen sind um Konflikte herumgebaut. Das ist funktional. Mhm. Und so sind auch Nachfolgen natürlich um Konflikte herumgebaut. Sonst wären sie nicht funktional. Und sonst würde auch die Reibungsenergie fehlen. Jede Nachfolge ist immer sehr individuell. Aber in der Regel ist sie konfliktbeladen, weil zwei unterschiedliche Systeme aufeinander kommen. Familiensystem, Unternehmenssystem. Mhm. Altes auf Neues. Bestimmte Verhaltensrollen und Anforderungen in dem einen System und in dem anderen. Und deswegen kommt es automatisch zu Reibungen. Die Frage ist, wie geht man damit um? Und begrüßt man diese Reibungen als Transformationsressource oder hat man Angst davor? Und ich habe es, glaube ich, ganz elegant gelöst für uns, dass ich erstmal ganz langsam reingegangen bin. Also ich bin erstmal nicht in die klassischen Felder meiner Eltern gegangen. Also mein Vater sehr stark Technik, Finanzen, Controlling, meine Mutter sehr stark Inneneinrichtung, Housekeeping, Führung und ich habe mich erstmal im Bereich Marketing, Vertrieb so getummelt, was gar nicht so große Anschnittstellen hatte bei denen und da gab es noch kaum Konflikte und dann, als ich dann angefangen habe, mich sozusagen in die anderen Felder rein zu bewegen, gab es natürlich Reibungen und die waren auch wichtig und die sind wichtig. Ich habe mal einen schönen Artikel in der Frankfurter Allgemeinen gelesen, der war Überschrift, wer gute Nachfolge machen will, muss sich gut streiten können. Und das haben wir gut gemacht und die Grundvoraussetzung war, dass wir einfach eine sehr enge Bindung haben. Ich sage immer, wir haben ein gutes Band der Liebe, das diese Konflikte auch aushält. Und Sie können als Nachfolger oder Nachfolgerin in der Regel 2 große Fehler machen. Entweder Sie verhalten sich in einer Rollenerwartung aus dem Familiensystem. Das heißt, sie machen alles, was ihre Eltern auch gemacht haben. Mhm. Dann machen sie keinen Unterschied. Oder sie machen das andere Extrem. Sie machen alles anders, weil sie sagen, ich bin jetzt hier der Chef und ich werfe alles über Bord. Dann schließen sie sich nicht an die Erfahrungen und an die Grundlagen, die schon da sind. Und in dieser Balance, es ist immer ein, wie alles im Leben, man muss immer balancieren zwischen den beiden Extremen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Und ein wesentlicher Erfolgsfaktor war auch, A, dass meine Eltern schon mal Nachfolger waren Es ist ein Riesenunterschied, ob sie von der ersten auf die zweite Generation übergeben oder von der zweiten auf die dritten oder wie bei uns. Weil dann kann man sich anschließen an die Nachfolge davor. Meine Eltern wissen, wie es ist, sich als Nachfolger zu fühlen. Und das Zweite war auch, dass ich diese Ausbildung gemacht habe und über die Theorie ganz gut Bescheid weiß. Das heißt nicht, dass man es in der Praxis umsetzen kann, aber man kann immer wieder auf einer Metaebene gehen und sagen, in welcher Rolle agieren wir hier gerade? Was ist, um was geht's eigentlich hier? In welchem Konflikt haben wir da? Und das Dritte war, dass wir eben auch Entwicklungsschritte zugelassen haben. Es geht manchmal eben zwei Schritte vor und einer zurück. Grundsätzlich würde ich aber sagen, es ist wirklich gut gelungen und ich bin sehr dankbar, dass wir den Nachfolgeprozess so gemacht haben.
Ja, super. Jetzt haben Sie ja gerade gesagt, Sie sind ein absolutes Familienhotel. Das einzige 5-Sterne.
Eines der wenigen privat geführten 5-Sterne-Häuser ohne Kapitalsteuer. Wissen Sie ja, Sie haben ja viele tolle 5-Sterne-Häuser. Da ist aber immer jemand hinten dran, das Brenners Park Hotel. Mhm. Dahinter steht Oetker, das Fontenay in Hamburg, dahinter steckt Herr Kühne, Schloss Friedrichsruh, dahinter steckt Herr Wirth. Mhm. Das heißt, da ist das Hotel immer nur ein Tropfen in dem Gesamtimperium. Wir müssen so viel Umsatz machen, zumindest wie wir Kosten haben, sonst sind wir vom Markt weg. Und das ist schon enormer ökonomischer Druck, was unter anderem auch dazu geführt hat, dass ich erstmal überlegt habe, ob ich mir das antun will und ob ich die Verantwortung übernehmen will, in der vierten Generation vielleicht dieses Unternehmen vor die Wand zu fahren, was ja immer eine Möglichkeit ist.
Ja, man will nicht derjenige sein aus der Familie, der das traditionelle Familienunternehmen dann am Ende verkaufen muss, weil es sich einfach nicht mehr rentiert. Ja. Die Entscheidung will man, glaube ich, nicht treffen. Ne?
Ist schwer. Also ich kenne viele Familienunternehmer und auch Nachfolger und Nachfolgerinnen, da hat es nicht geklappt und das war wirklich sehr schmerzhaft, sowohl für die Familien als auch für das Unternehmen. Mhm. Und deswegen gibt es immer auch eine Hürde für manche, da auch wirklich einzusteigen.
Dann gehen wir mal ins Jahr 2020. Wahrscheinlich für die Hotellerie, ein Hotel, wie Sie es sind. Sie haben gesagt, Sie haben 10 Räume für auch Veranstaltungen, für Seminare, für Unternehmen. Wir waren ja auch schon bei Ihnen. Und es war übrigens immer sehr, sehr schön.
Schön.
Und genau, das ist ja von heute auf morgen alles weggebrochen. Im März 2020 war ja quasi alles vorbei. Man wusste nicht, wie es weitergeht. Es gab keine Reisen mehr. Keine Business-Meetings. Die Gefahr auch in den Monaten danach oder auch in den Jahren danach bestand ja schon, auch im Denken, dass es nur noch alles online gemacht wird, dass man sich gar nicht mehr in der Form physisch trifft, die Leute gar nicht mehr anreisen, dass es viel weniger Übernachtungen gibt etc. Und Sie haben es ja gerade gesagt, als Hotel ohne finanzstarken Investor hintendran, wie waren damals die Gedanken von Ihnen, aber auch Ihren Eltern? Sie haben ja gesagt, dass Sie ja weiterhin auch noch im Hotel tätig sind.
Also es war mit Abstand die schwerste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg für unser Haus. Und Sie müssen sich das wirklich vorstellen. Also Sie werden von heute auf morgen von 100 auf 0 abgebremst. Die Kosten laufen weiter. Wir haben ungefähr 550.000 Euro Personalkosten allein pro Monat jedes Jahr. Und dann kommt kein Umsatz mehr rein. Und wir hatten auch nicht mehr viel Geld auf dem Konto. Die Liquidität hat, glaube ich, noch für 2 Monate gehalten. Und es war erstmal ein Schock, aber wir haben uns relativ schnell wieder berappelt. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir bei uns im Unternehmen aufgrund dieser über 160-jährigen Geschichte eine gewisse Resilienz ausgebildet haben, sowohl im Familiensystem als auch im Unternehmen. Also wir haben gelernt, dass man Krisen übersteht. Und wir kamen dann ganz schnell wieder in eine andere Haltung. Also wir sind nicht erstarrt. Das ist ja wenn man so eine Krise, kann man ja erstarren oder man kann weglaufen oder man fängt an zu schreien. Und wir haben sehr schnell wieder den Modus, dass wir müssen, was können wir tun, damit es uns besser geht. Also wir sind nicht in der Urheberhaltung gekommen und nicht in der Opferhaltung stecken geblieben. Und dann haben wir auch immer dieses Gefühl, egal was ist, wir werden es schon irgendwie schaffen. Wir müssen nur was tun und dann schaffen wir. Und dann haben wir eben sehr stark kommuniziert. Wir haben sofort natürlich versucht, Kredite aufzunehmen. Wir haben sofort eine Beschäftigungsgarantie für unsere Kolleginnen und Kollegen ausgesprochen, was unheimlich wichtig war. Also wir haben in der Pandemie nur einen einzigen verloren. Alle anderen haben wir gehalten. Wir haben versucht, Kosten zu reduzieren. Wir haben Kurzarbeitergeld beantragt. Und wir haben ganz viel kommuniziert mit unseren Gästen, mit unserem Team natürlich, mit der Öffentlichkeit. Und dadurch haben wir ganz viel Energie zurückbekommen. Und paradoxerweise für mich war es so, ich hatte immer Respekt, dieses Haus zu führen, weil ich weiß, wie schwer es ist, so ein Haus durch auch normale Zeiten zu führen. Und in dieser Situation habe ich die Angst verloren, paradoxerweise. Weil ich hätte scheitern können und keiner hätte gesagt, das liegt an deinem Missmanagement. Mhm. Und dadurch hat sich noch mehr Energie freigesetzt. Und dann haben wir Aktionen gemacht, wir haben unsere Gäste um Gutscheine gebeten, um uns Liquidität zu geben. Und das hatte eine unglaubliche Resonanz. Und dann haben wir die Chance genutzt, auch Dinge umzustellen. Wir haben trotz allem eben auch Prozesse optimiert und sind dann, so komisch es klingen mag, stärker aus der Pandemie hervorgegangen, als wir reingelaufen sind. Wir hatten natürlich auch, muss man sagen, die Unterstützung des Staates. Wir haben ungefähr 66% unserer Umsatzeinbrüche kompensiert bekommen durch Novemberhilfe, Dezemberhilfe, Überbrückungshilfe. Und den Rest haben wir gemacht mit Kosteneinsparungen, Kurzarbeitergeld, Kreditaufnahme und sind dadurch mit einem blauen Auge rausgekommen, aber mit einer unglaublichen Stärke, wir schaffen das. Und das hat und eine Team Loyalität, ein Teamzusammenhalt, der dadurch nochmal entstanden ist, nochmal mehr, als es vorher schon war.
Für Sie persönlich hat sich aber in dieser Zeit auch was verändert. Sie sind ja, Sie haben es gesagt, Sie haben viel kommuniziert, natürlich intern, extern mit Ihren Kunden, aber Sie haben als Person auch viel kommuniziert über die Medien. Sie sind ja bei einigen Auftritten gewesen, im Fernsehen, aber auch sehr stark über Social Media und haben die über die Probleme der Branche berichtet und. Und das hat so da auch für Sie ja dazu geführt, dass Sie jetzt als Rednerin ja häufiger gebucht wurden. Also Ihre Palette, sage ich jetzt mal, in ihrer Arbeit, die hat sich ja schon deutlich erweitert.
Das stimmt und es war auch gar nicht so gewollt am Anfang. Es gab einen Gast, kam auf mich zu, irgendwann ganz am Anfang der Pandemie und ich sprach mit ihm und er hat gesagt, du musst es mehr erzählen, du musst es breiter erzählen und ich mache dir mal einen Kontakt zu einem Redakteur. Mhm. Und so hat es angefangen und dann kam das über NTV und dann kamen verschiedene andere Medien dann irgendwann dazu. Und es hat mich auch viel Mut gekostet, weil ich bin ein absoluter Medienlaie. Und dann plötzlich vor so einer Kamera zu stehen und da gucken 4 Millionen Leute zu. Und das war schon für mich eine große Herausforderung. Aber ich habe immer gesagt, es lohnt sich, darüber zu sprechen. Mhm. Und ich wollte auch immer sehr differenziert sprechen. Also ich wollte kein Politiker-Bashing machen, sondern ich wollte einfach darauf hinweisen, wie geht es der Branche. Und zugleich aber auch Mut und Zuversicht auszustrahlen, weiterzumachen. Und das haben ja sehr viele aus der Branche rückgekoppelt und gesagt, wir haben uns das immer angehört und dadurch haben wir auch wieder Kraft bekommen, weiterzumachen und nicht aufzugeben. Und ja, und irgendwann kamen dann tatsächlich, Sie sprechen die Vorträge an, die gehen weniger über die Pandemiebekämpfung beziehungsweise wie wir da durchgekommen sind, sondern eher um unsere sehr spezielle Unternehmenskultur und Unternehmensphilosophie, die sehr besonders ist, finde ich, weil wir den Mitarbeitenden in den Mittelpunkt rücken und es auch kommunizieren, was für ein Fünf-Sterne-Haus besonders ist. Wir sagen immer, an erster Stelle stehen unsere Mitarbeitenden, die wir, wie gesagt, bewusst Kolleginnen und Kollegen nennen, an zweiten der Gast und an dritter das Unternehmen. Und wir machen das, weil wir glauben, dass nur glückliche und zufriedene Mitarbeitende auch unsere Gäste glücklich machen wollen, wobei das nichts Transaktionales hat. Wir sagen nicht, wir sind nett zu den Mitarbeitenden, damit die nett zu den Gästen sind, damit wir mehr Umsatz machen, sondern einfach, es ist uns ein Herzensanliegen, dass es den Menschen, die bei uns im Haus sind, gut geht und es fängt eben mit den Kolleginnen und Kollegen an. Und darüber spreche ich viel und über unseren Führungsansatz der dienenden Führung, der empathischen, werteorientierten Führung, die eben in Zeiten der digitalen Transformation sehr passend ist. Ja? Mhm. Also nichts hat so viel Kraft wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Und es gibt ja viele Unternehmen, die haben digitalisierte Prozesse aus dem 21. Jahrhundert, die haben Führungsprozesse aus dem 20. und Führungskulturen aus dem 19. Jahrhundert. Und bei uns ist es gerade umgekehrt. Wir haben eine Infrastruktur aus dem 19., was manchmal auch eine Herausforderung ist. Mhm. Wir haben Geschäftsprozesse aus dem 20., aber wir haben eine sehr moderne Führungs- und Unternehmenskultur. Mhm. Und darüber spreche ich auch mit großen Unternehmen, weil es so wichtig ist, eben sich auch anzupassen an die Herausforderungen, auch im Thema Leadership. Und vielleicht noch ein Aspekt, Unsere Unternehmenskultur war ein wesentlicher Aspekt der Resilienz in der Pandemie. Mhm. Dass wir ja, so das, gut durchgekommen sind.
Das glaube ich. Sie haben gesagt, Sie haben einen Mitarbeiter.
Einen einzigen, der hat 7 Kinder in Polen und da hat das Kurzarbeitergeld nicht gereicht. Und der ist jetzt in der Sicherheitsbranche.
Mhm. Kommen wir zu einem Thema, das ja derzeit auch sehr prominent ist. Würde mich mal interessieren, vielleicht nicht, wie es bei Ihnen nur ist, sondern Sie stehen ja auch nicht exemplarisch für eine gesamte Branche, aber wie das Thema Personalprobleme. Also wir sehen es ja auch hier bei uns, immer mehr Restaurants machen zu, gar nicht, weil es nicht läuft oder weil die Kosten ausschließlich sehr hoch sind, sondern weil sie ein ganz großes Personalthema haben. Mhm. Es gibt Hoteliers oder Hotels, die bieten an gewissen Tagen kein Mittagessen oder kein Abendessen mehr an, weil sie sagen, wir haben keine Köche mehr. Wie ist das? Sehen Sie das auch? Können Sie das bestätigen?
Also ich sehe es in unserer Branche massiv, aber ich sehe es auch außerhalb der Hotellerie und Gastronomie. Also es gibt einen Fachkräftemangel und überhaupt, es gibt einen Arbeitermangel. Es ist aber auch kein Problem, was jetzt plötzlich entstanden ist, sondern es ist ein Problem mit Ansage. Wir wussten es schon lange. Der demografische Wandel, der findet statt. Die Babyboomer gehen jetzt raus, die Neuen kommen rein, deutlich weniger. Und es gibt ja Studien, dass wir bis 2030 5 Millionen Einwanderer eigentlich brauchen, also jedes Jahr auch mindestens 400.000, um es ansatzweise auf dem Level zu halten. Zusätzlich trotz Einsatz digitaler Medien, also trotz Einsatz von künstlicher Intelligenz und vielleicht auch trotz Erschließung des Potenzials, mehr Frauen zurückzuholen in die Arbeit, Ältere länger in der Arbeit zu halten. Also wir haben das genauso in unserer Branche, ganz existenziell. Und Sie haben vollkommen recht, viele machen jetzt auch zu. Die Nachfolge wird nicht mehr angetreten, weil sie auch sagen, wir kriegen ja gar keine Köche mehr, wir kriegen keine Menschen mehr, die in den Service eintreten. Uns geht es noch relativ gut. Toi, 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 ich klopfe mal auf Holz. Das liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass wir diese Unternehmenskultur leben. Und das ist ein unheimlicher Pull-Faktor. Viele junge Menschen bewerben sich bei uns und sagen, ich habe euch auf TikTok tanzen sehen oder ihr macht so coole Sachen hier und ihr seid so ein renommiertes Haus. Aber hauptsächlich, ihr habt diese Unternehmenskultur. Ihr wollt, dass Menschen wachsen. Das transportiert sich über das, was ihr nach außen kommuniziert. Ihr behandelt Menschen gut, wertschätzend, empathisch. Und wir glauben, wir könnten uns wohlfühlen bei euch. Mhm. Und ihr habt einen Sinn. Also unser Sinn, also Purpose, wir umschreiben das als Mission, ist, einen Ort zu schaffen, an dem Menschen glückliche Momente haben. Und unsere Vision ist es, das herzlichste 5-Sterne-Hotel Deutschlands zu werden. Hat mit Ökonomie gar nichts zu tun. Mhm. Die Ökonomie steht bei uns ganz am Ende. Also natürlich müssen wir Geld verdienen. Und wir müssen mehr Geld verdienen, als wir Kosten haben. Aber Geld ist für uns sinnentleert. Uns treibt ein höherer Sinn. Und das ist übrigens auch etwas, warum ich so viele Vorträge halte. Also ich versuche, diese Haltung, die wir haben, diese zutiefst zugewandte und menschliche Haltung in die Welt zu tragen und möglichst viele damit zu infizieren, dass sie es eben sich das eine oder andere auch mit abgucken.
Das herzlichste Hotel, haben Sie gesagt. Mhm. Ja, wir sind noch nicht am Ende, aber es wäre ja eigentlich ein überragendes Schlusswort gewesen. Ne? Aber das ist ja auch mal das Tolle an der Vision. Sie ist ja eigentlich unendlich. Ne? Das ist ja das Tolle. Deshalb ist sie auch übrigens so schwer zu definieren. Mhm. Ne? Weil es stellt nur mal angenommen, man erreicht es. Was macht man dann? Ist die Vision am Ende? Das ist natürlich ja grundsätzlich auch ein Thema. Aber was mich noch interessieren wird, zum Abschluss, wenn wir zum Thema Tourismus kommen, wie sehen Sie überhaupt den Tourismus prinzipiell? Hat er sich verändert? Was sagen Ihre, jetzt mit dem Fall, Sie machen es seit 13 Jahren, die Familie macht es jetzt, wissen wir ja schon, seit gebaut wurde das Hotel, haben es seit 1865.
Seit 1906 in der Familie.
Genau, 1906 in der Familie. Wie hat sich das denn verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
Also ich glaube, dass der Tourismus jetzt erstmal durch die Pandemie sich auch deutlich verändert hat. Also die Bedürfnisse der Gäste sind auch anders geworden. Mehr ein höheres Sicherheitsbedürfnis, ein höheres Bedürfnis an Flexibilität, auch mehr Nachhaltigkeit. Also letztendlich entwickelt sich der Tourismus auch entsprechend aller Megatrends. Die kommen ja auch auf uns zu. Mhm. Also Digitalisierung. Wir müssen immer digitaler werden. Es gibt manche Konzepte in der Hotellerie, da ist kein einziger Mitarbeiter mehr da. Mhm. Die sind voll automatisiert. Dann haben Sie das Thema Gesundheit, Ernährung. Dann haben Sie natürlich das Thema Nachhaltigkeit. Wir alle müssen viel, viel nachhaltiger werden. Wir selber haben uns auch während der Pandemie Green Sign zertifizieren lassen und nehmen das auch wirklich ernst. Dann haben sie das Thema New Work, müssen wir auch umgehen, auch in der Hotellerie. Also ganz andere Form der Arbeit. Weniger Vorgeben und Kontrolle, mehr Vorleben und Erzählen. Mhm. Also ganz anderes neue Leadership-Prinzip auch. Und da geht die Tourismusindustrie auch mit. Also und wir haben natürlich auch die erstarkten Plattformökonomien. Also die werden auch mal stärker. Mhm. Also bei uns konkret Booking, HRS, Expedia. Also es kommt durch diese Megatrends zu einer fundamentalen Machtverschiebung, auch in dem Tourismusbereich, vom Anbieter zum Nachfrager, vom originären Anbieter zur Plattformökonomie und vom Arbeitgeber zum Arbeitnehmer. Und da hilft es nichts, sozusagen zu sagen, oh Gott, wie schrecklich, schrecklich, schrecklich ist das alles, sondern einfach zu sagen, okay, wir gehen wir jetzt mit diesen Rahmenbedingungen um und wie schaffen wir es, uns so zu strukturieren, dass wir eben auch auf Dauer im Markt bestehen können.
Wenn Sie auf Ihre Gäste schauen, der typische Gast bei Ihnen im Hotel, wer ist das? Sind das in der Regel Firmen, die Tagungen machen, dann ihre Mitarbeiter für 1-2 Tage dort unterbringen? Ist es der Wellness-Gast im Spa-Bereich? Oder in Heidelberg gibt es ja durchaus auch ausländische Touren, die gerne dort vollzogen werden. Wer ist Ihr typischer Gast?
Dadurch, dass wir mit unserem Hotel eigentlich am falschen Platz sind. Wir müssten eigentlich in so einer Stadt wie hier in Frankfurt sein oder in Berlin, in München, in Stuttgart, in Düsseldorf. Wir haben in Heidelberg kein Kongresszentrum, keinen internationalen Flughafen. Wir haben keine Einkaufsmöglichkeiten der großen Brands. Wir haben Kultur, aber das ist alles, und wir sind klein mit 160.000 Einwohnern. Das heißt, wir müssen ein bisschen, ich sag's jetzt mal flapsig, auf alles schießen, was vorbeikommt, um unsere Auslastung ansatzweise auf ein Niveau zu bringen, mit dem wir auskömmlich wirtschaften. Mhm. Und wir haben eine große Zielgruppe, das sind Patiententouristen, die zu uns kommen wegen der Uniklinik in Heidelberg, die einen weltweiten Ruf haben. Das sind ungefähr 25-28%, kommen aus der ganzen Welt, aber auch viel aus den arabischen Staaten, viel aus Amerika, aber von überall her. Dann haben wir natürlich einen großen Teil Privatreisende, die mal Heidelberg sich angucken wollen, die mal ein Wellness-Wochenende am Wochenende machen wollen. Wir haben ganz viele Familien, Familienunternehmer und Familien, die Familientage bei uns machen, die auch ihre Familienfeste bei uns machen, Hochzeiten, Geburtstage, von der Wiege bis zur Bahre, alles. Mhm. Wir haben aber auch normale Geschäftsreisende, die Tagungen, Workshops bei uns machen, wie Sie wissen. Mhm. Und also das gesamte Spektrum. Vom Privatreisenden bis zum Geschäftsreisenden aus unterschiedlichen Anlässen.
Ja, wow. Ja, vielen Dank für den Einblick in die Branche, in Ihren Werdegang. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe unseren Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen
Spaß gemacht. Sehr, vielen Dank für Ihr Interesse.
Aber ich entlasse Sie nicht, ohne noch 5 Fragen an Caroline von Kretschmann zu stellen. Ich bitte Sie, die einfach kurz zu beantworten. Ich weiß, dass Ja und Nein nicht immer geht. Und bitte einfach eine ganz kurze Erläuterung. Erste Frage, Hotelgast oder Hotelier?
Gast im Fokus, Hotelier im Herzen.
Mallorca oder Malediven?
Mallorca, Lieblingsinsel.
Lieblingsinsel?
Seelenort.
Waren Sie schon auf, also gut, dann waren Sie ja schon auf Mallorca, waren Sie schon auf den Malediven?
Nein, noch nicht. Aber auch auf Mallorca gibt es maledivisches Wasser. Also man muss die richtigen Plätze finden, muss man sagen. Genau.
Tennis oder Hockey?
Hockey. Leidenschaftliche Hockeyspielerin früher gewesen. Ich habe es geliebt.
Sehr schön. Ich habe gesehen,
dafür meine schlechte Haltung leider. Schiebe ich immer aufs Hockey.
Okay. Sie haben sogar mal, glaube Auswahlmannschaft gespielt. Habe ich das richtig gelesen? Jugendnationalmannschaft mal, ja. Genau. Sansibar oder Hotelbar?
Hotelbar.
Meinen Sie jetzt die Insel mit Sansibar oder meinen Sie die Bar auf Sylt?
Ich kam sofort auf die Bar auf Sylt.
Okay, also
Hotelbar. Genau, ja, ja.
Und zum Abschluss, obligatorische Frage, Nutella mit oder ohne Butter?
Früher mit beides immer, jetzt esse ich tatsächlich seit anderthalb Jahren fast keinen Zucker mehr.
Okay.
Gesundheit, der Megatrend.
Okay, also erübrigt sich die Frage
mittlerweile. Ja, leider erübrigt sich sie jetzt. Aber früher immer richtig dick Butter und richtig dick Nutella.
Dann vielen lieben Dank. Schön, dass Sie heute bei uns waren. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe Ihnen auch. Und Sie sind beim nächsten Mal wieder mit dabei. Vielen Dank.
Vielen Dank.